Er ist Bergführer für unternehmerische Nordwinde und hat auch schon in Wirklichkeit so manche Nordwand bezwungen. Der Extrembergsteiger und Keynote-Speaker Rainer Pettek. Bei unserem Gespräch schildert der erfolgreiche Organisationsentwickler sehr bildreich, wie Unternehmen heute agieren müssen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Ein Blick in die Welt der Berge und Unternehmen. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Hallo meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute wieder einen Podcast, und zwar einen Videopodcast zu machen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Rainer Pettek. Und Herr Rainer hat was ganz Besonderes, denn er ist nämlich Extrembergsteiger. Also für mich ist das schon fast ein bisschen spooky, wie man sowas machen kann. Aber dazu wird er dann noch mehr sagen. Er ist aber auch Autor und Keynote-Speaker und vom Landsmann her ist er Österreicher. Servus Rainer, freut mich sehr, dass du heute bei mir bist.
Hallo Silvia, hallo liebe Zuhörer.
Ja, du bist ja noch sehr viel mehr. Du hast ja sogar noch ein Unternehmen mit Kollegen und das heißt 3U-Leaders. Für was stehen denn die 3Us an dieser Stelle?
Ja, wir haben unser Unternehmen 3U-Leaders deswegen so genannt, weil im Grunde diese 3Us, das Ungewisse, das Unerwartete und die Unsicherheit, im Grunde die Begleitmusik fast für jedes Unternehmen heute sind, im Grunde die Rahmenbedingungen, unter denen Leader heute agieren, und wir wollen als Organisationsentwickler und Berater für herausfordernde Zeiten unsere Kunden dabei stärken, mit diesen 3Us sehr, sehr produktiv und gut umzugehen.
Ja, das kann man gut brauchen in dieser VUCA, FOMO, Digitalisierungswelt, Zivilisation und was ist alles, was uns gerade noch so erschreckt. Da ist sowieso der Wandel das Einzige, was hält. Gell? Wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Ich meine, ja, du bist Extrembergsteiger, aber auch dazu muss man irgendwann mal die Passion entwickeln.
Im Grunde hat sich mein Weg total ungeplant entwickelt. Mhm. Ich habe irgendwann als Jugendlicher, damals ambitionierter Handballer, Fels in die Hand bekommen und habe in dem Moment gewusst, das ist mein Ding, ich möchte Kletterer werden. Ich möchte nicht nur irgendein Kletterer werden, ich möchte der beste Kletterer werden, der ich werden kann, und habe mich da, weil ich eigentlich für einen Kletterer viel zu groß bin und auch nicht besonders talentiert war, unter uns gesagt, relativ hart ranarbeiten müssen, aber sind wir doch dann schon relativ bald schwierige Routen gelungen und habe so mit 19 Jahren als junger Extremkletterer schon sehr, sehr große Erfolge gehabt in teilweise schwierigsten Nordwänden der Alpen und habe mich dann dazu entschieden, eigentlich nicht so wie von meinem Elternhaus geplant, den Weg auf die Universität zu suchen, sondern vom Bergsteigen in irgendeiner Form zu leben. Das hat mich zuerst zu einer Hochgebirgseinheit des österreichischen Bundesheers geführt, wo ich Offizier auf Zeit war und dann auch der jüngste Heeresbergführer der Zweiten Republik geworden bin. Gleichzeitig war mir der Verein etwas zu wenig bunt und ich habe mich dazu entschieden, mit 24 Jahren das österreichische Heer wieder zu verlassen und habe mich selbstständig gemacht. Habe dann eigenes kleines Unternehmen aufgebaut und das hat sich inhaltsmäßig zum einen mit dem Verkauf von Equipment für Bergsteiger und Kletterer beschäftigt, zum anderen mit der Organisation und Durchführung von Bergtouren weltweit. Und ich habe darüber so meine Spezialität entwickelt, das Führen von Extremkletterrouten mit Kunden. Und das hat mich 1998 in Kontakt gebracht mit Management-Trainings. Also wo Manager in bestimmten Leadership-Skills geschult worden, wo Team-Trainings stattgefunden haben. Und Bestandteil dieser Prozesse war, auch Outdoor-Herausforderungen zu meistern, klettern zu gehen gemeinsam abzuseilen. Da war ich zuerst als Outdoor-Unterstützer dabei, bin dann in weiterer Folge Bestandteil der Workshops und Prozesse geworden, immer wieder gefragt worden. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass die Erfahrungen, die ich beim Bergsteigen gemacht habe, in einem anderen Kontext sehr, sehr hilfreich sein können. Und habe mich dann dazu entschieden, nach 12 Jahren als Profi-Bergführer meinen beruflichen Untergrund zu verändern und in die Organisationsentwicklung zu gehen. Hab dann systemische Organisationsentwicklung studiert und mache jetzt seit 20 Jahren im Grunde die Begleitung von Teams, von Führungskräften und Unternehmen in strategisch herausfordernden Prozessen.
Okay, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das eine für das andere sehr, 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 sehr hilfreich ist. Jetzt will ich aber noch mal kurz zurückspringen. Wo hast denn du den Mut hergenommen, dich mit 24 selbstständig zu machen? Hast du, was weiß ich, eine gefüllte Kriegskasse gehabt, wo du sagen konntest, boah, die Eltern finanzieren mir jetzt erstmal den Start in die Selbstständigkeit? Oder was war da so dein Traum, dass du gesagt hast, das ist so mein Ding?
Ich hab mit 24 nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie extrem viel Mut erfordern würde.
Okay.
Hat sicher mit dem Klettern zu tun. Wenn ich einfach zurückdenke an die Durchsteigung der Grand Jurasse Nordwand, die ich im Alter von 19 Jahren gemacht habe, da habe ich so wirklich vor dem Aufbruch in die Wand eine sehr, sehr taffe Entscheidung treffen müssen. Will ich das wirklich? Kann ich das? Ich habe nicht gewusst, sozusagen bis ins Detail, ob das Ganze aufgehen würde. Und bin ich bereit, diesen Weg zu gehen mit meinem Partner, dem Sepp Bierbaumer damals? Und das war eine sehr harte Entscheidung, und wie wir uns dann 3 Tage mit 2 Biwaks in der Wand durchgekämpft hatten durch diese Nordwand und damals 1984 die erste Seilschaft waren, die diese schwierige Nordwand in dem Sommer geschafft hat, habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich kann mich wenig aufhalten.
Okay, ja, also und, so nach dem Motto, wenn man wirklich etwas will, dann ist man das eine, dass man die Energie aufbringt und den Mut aufbringt, das auch zum Ende zu führen. Und das andere, wenn man es geschafft hat, dass man plötzlich weiß, es passiert viel weniger, als immer befürchten, und es geht viel mehr, als wir immer glauben, oder?
Das ist absolut so, wobei ich möchte schon ein bisschen warnen vor so der rosaroten Brille im Sinne von alles ist möglich und Chaka. Das geht nicht nur im Leben daneben, das geht beim Bergsteigen sicher daneben. Ja, also
da bin ich bei dir. Das ist garantiert nicht das, was ich auch meine.
Mhm. Ja. Das ist höchst gefährlich. Aber so sich immer wieder was zu trauen, ein Stück für sich selber das Gefühl zu entwickeln, bis wohin man zu weit gehen kann. Das ist enorm wichtig. Und ich glaube, genau mit diesem schrittweisen Ausdehnen so des eigenen Bereiches, in dem man immer wieder gehen kann. Es gibt so dieses Bild der Komfortzone, das ich zwar nicht so gern mag, aber so ein Stück aus diesem eigenen Kreis der Gewohnheiten rauszugehen, sich immer wieder ein Stück was zu trauen, darüber baut man dann eigentlich so diesen Mut auf, auch für Entscheidungen, die dann von außen betrachtet für andere total kühn erscheinen. Mhm. Für dich selber ist es aber dann eigentlich nur wiederum vielleicht ein kleiner Schritt raus, weil du ja vorher schon sozusagen dich daran gewöhnt hast, immer wieder ins Unbekannte zu gehen, immer wieder Entscheidungen zu treffen.
Ja, also das ist ein ganz wertvoller Hinweis. Das heißt nämlich nichts anderes, erweitere so langsam, aber kontinuierlich immer wieder die Dinge, die du dir zutraust.
Genau, genau.
Weil es macht einen ja auch selber spannend. Also ich denke, wenn man sich was zutraut und wenn wir in dieser Elastizität bleiben, dann werden wir für uns selber spannend, und wir bleiben auch spannend für andere.
Na klar, also ich werde sehr oft gefragt bei meinen Vorträgen, wenn die Leute dann so teilweise spektakuläre Bilder sehen, spektakuläre Filmaufnahmen sehen vom Klettern, warum steigt ein Mensch dort hinauf? Warum setzt jemand irgendwie sein Leben gefühlt aufs Spiel? Und für mich hat sich diese Frage nach dem Warum gar nicht so gestellt. Ich habe so von Beginn an zum einen eine totale Verbundenheit mit der Natur gespürt, war eine große Faszination. Aber die zweite, noch viel größere Geschichte dabei war, und das ist der Punkt, auf den du gerade hingewiesen hast, das ist so diese Erfahrung, sich selber wachsen zu spüren, während man gemeinsam mit anderen Herausforderungen meistert. Das ist eigentlich sensationell.
Die Erfahrung, sich wachsen zu spüren, das ist wirklich eine
Ja.
sehr schöne Aussage. Und diese Erfahrung, sich wachsen zu spüren, dem bist du mehr oder weniger immer weiter nachgeschlichen, wie du gerade erzählt hast, und bist dann bei der Managementberatung gelandet, weil du erlebt hast, dass da so viel Ähnlichkeit ist. Welche Ähnlichkeit ist es denn?
Naja, es schaut natürlich auf den ersten Blick total unterschiedlich aus. Die Welt der, sag ich, Meetingräume, die Welt der Unternehmen und auf der anderen Seite die wilde Welt der Berge. Aber auf einer tieferen Ebene, wenn es darum geht, Herausforderungen zu bewältigen, wenn es darum geht, Veränderungen zu meistern, schnell gemeinsam mit anderen auf Unvorhergesehenes zu reagieren, ist doch sehr, sehr viel ähnlich. Das beginnt mit Fragen der Strategie. Wie entwickeln wir eine Strategie, wenn das Umfeld sich ständig verändert? Also einen Plan auf 5 Jahre festschreiben ist heute im Businessumfeld nicht mehr. Und beim Bergsteigen hat das sowieso noch nie funktioniert. Also kannst du relativ viel sozusagen schon zum Thema Strategie mitnehmen. Du kannst sehr, sehr viel zum Thema Zusammenarbeit mitnehmen, sehr, sehr viel zum Thema Führung. Das ist ja auch so ein Thema. Wenn du Bergführer bist, zum Beispiel, ist es ja so, dass wenn niemand kommt, der mit dir mitgehen will, dann findet keine Führung statt.
Das ist eine
Also,
sehr schöne,
ja,
sehr
genau.
schöne Metapher dafür.
Und in Organisationen, da täuschen wir uns ein Stück darüber hinweg, dadurch, dass wir irgendwie Organigramme haben und Berichtslinien und glauben, Führung funktioniert anders. Aber Führung funktioniert auch im Unternehmen darüber, dass Menschen freiwillig von sich aus mitgehen. Mitgehen nicht im Sinne von folgen, was der Vorgesetzte sagt, sondern mitgehen im Sinne, ein Projekt unterstützen, eine Initiative nach vorne zu treiben, dabei zu sein, sich einzuklinken. Also das ist ja eine ganz wesentliche Sache. Und genau zu dieser Art der Führung muss man zum Beispiel auch im Unternehmen kommen, dass Leute von sich aus eben mitgehen und Dinge unterstützen. Also das sind einfach nur ein paar so Ähnlichkeiten. Oder auch eben der Mut, die ausgetretenen Wege zu verlassen, nicht als einer von 300 oder 400 Leute über den Normalweg auf den Großglockner oder den anderen berühmten Modeberg zu gehen, den anderen nach, sondern einen eigenen Weg durch die Nordwand zu meistern und viel Lohnenderes zu erleben darüber.
Jetzt haben wir schon von der Nordwand gesprochen. Du hast ja auch ein Prinzip entwickelt, das heißt das Nordwandprinzip.
Genau.
Und da geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich auch um den Mut, etwas Neues zu wagen und vor allem mit Ungewissem umzugehen.
Genau.
Was heißt das denn genau, mit Ungewissen umzugehen? Und für wen stimmt es? Ist das für jeden Menschen jetzt eine interessante Sache? Oder bist du bei deiner Nordwand mehr bei Konzernen oder egal?
Also grundsätzlich arbeite ich hauptsächlich mit Unternehmen. Die Botschaft aus dem Nordwand-Prinzip ist aber für jeden einzelnen Menschen, für jedes Kleinunternehmen im Grunde genauso zutreffend. Worum geht es bei dem Thema Ungewissheit, worum geht es bei dem Thema Nordwand-Prinzip? Ich habe das Buch geschrieben, ausgehend von der Beobachtung und dem Eindruck, dass wir das Ausmaß der Planbarkeit total überschätzen und gleichzeitig unsere Möglichkeiten im Umgang mit dem Ungewissen unterschätzen. Und wir haben natürlich immer den Drang als Menschen, egal ob im privaten Leben oder im Unternehmen besonders, ein Stück der Kontrolle über die Zukunft zu erlangen. Wir machen das dann, indem wir Pläne machen, möglichst gut analysieren, alle Informationen zusammentragen, einen Plan festschreiben, Meilensteine festschreiben und uns dann an die Umsetzung machen und versuchen, sozusagen genau am Plan zu bleiben. Und wenn wir Abweichungen haben vom Plan, dann diese Abweichungen in irgendeiner Form zu managen. Ich halte das für absolut unpassend und nicht mehr zeitgemäß. Zum einen unter Bedingungen von echter Ungewissheit, Komplexität von Überraschungen, und das ist für die meisten Unternehmen heute das Marktumfeld, ist es nicht mehr möglich zu planen. Du hast im Grunde erst am Ende eines Vorhabens, am Ende eines Projekts all diese Informationen, die du zu Beginn für einen sauberen Plan gebraucht hättest. Also es geht eigentlich darum, mit einem intelligenten Bewegungsmuster in die ungewisse Zukunft aufzubrechen. Ich sage, ich habe eine Richtung festgelegt, ich habe strategische Leitplanken festgelegt, ich habe einen Richtungskorridor möglicher Ziele festgelegt und ich bewege mich nach vorne, ohne alles auf eine Karte zu setzen, ohne alles zu riskieren. Und geben mir die Freiheit, nachzusteuern, zu reflektieren, zu schauen, was für ein Feedback vom Umfeld löst meine erste Handlung aus. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Tauchen da neue Chancen auf? Tauchen da Dinge auf, die wir integrieren sollten und lernen sollten? Das sind wesentlich wichtigere Dinge, als einen optimalen Plan zu verfolgen.
Gefällt mir sehr gut, also auch dein Wording dazu, also tauchen neue Chancen auf und nicht nur Probleme, wo
Na
sind die
klar.
nächsten Stolpersteine, wobei die gibt es natürlich,
Na klar.
diese Herausforderung, die es zu meistern gilt. Jetzt wollte ich aber noch ganz kurz wissen, wenn du von Richtung sprichst, ich spreche ja oft von Visionen, also
Ja.
du nennst es möglicherweise Nordstern, ich nenne es gern auch mal Leuchtturm etc. Ist das das, was du meinst damit, wenn du von Richtung sprichst und Leitplanken?
Also ich spreche von Richtung durchaus im Sinne einer Vision, einer Zukunftsvorstellung. Ich bin manchmal im Unternehmen mit dem Begriff Vision ein bisschen vorsichtig. Und der Grund ist folgender, dass ich sage, die Leute haben teilweise Erfahrungen gemacht, die ein bisschen wenig zufriedenstellend waren mit dem Thema Vision. Es stellt sich in vielen Unternehmen nämlich folgendermaßen dar, dann irgendwie mit großem Tamtam ein Prozess aufgesetzt wird mit mehreren Workshops, um so eine Vision zu formulieren, die dann sehr, sehr oft als wirklich eine blutleere, abstrakte Worthülse daherkommt, die keinerlei Aufbruchstimmung erzeugt, die keinerlei Orientierung erzeugt. Die zweite große Herausforderung, die mit dem Thema Vision verbunden ist, die ich auch immer wieder sehe, ist, dass in einem Unternehmen, dass diese Vision ja, also fast der Anspruch ist, die muss vom Top-Management kommen und dann entsteht auf den nächsten Ebenen sehr oft so das Gefühl, aha, das ist die Vision des Top-Managements, die geben wir jetzt weiter in die nächsten Ebenen und ihr setzt das jetzt um. Also ich lade die Leute viel lieber ein, gemeinsam eine Zukunftsvorstellung, ein Zukunftsbild zu entwickeln. Aber ein reichhaltiges Bild, das nicht in einer abstrakten, schön, fein geschliffenen Worthülse daherkommt, Vision, sondern diese Vision, dieses Zukunftsbild eher in Form einer gemeinsamen Geschichte der Zukunft. Was ist denn da für eine Chance, die wir am Horizont sehen? Ja, warum werden das lohnen für uns, genau in diese Richtung aufzubrechen? Warum genau jetzt, all diese Dinge, auch diese wichtigen Warum-Fragen in dieses Zukunftsbild, einzuflechten? Und ich merke, dass diese Art von Prozessen wesentlich mehr Orientierung gibt und gleichzeitig aber auch ganz eine andere Aufbruchstimmung in der Lage ist zu erzeugen. Weil die Leute das Gefühl haben, wir schreiben gemeinsam die Geschichte, die Zukunftsgeschichte unseres Unternehmens. Und ob wir jetzt das dann Vision nennen, ob wir das Richtung nennen, Zukunftsbild nennen, ist eigentlich gar nicht so entscheidend.
Das ist wohl wahr. Dennoch, also Geschichten erzählen ist, denke ich, eines der stärksten Möglichkeiten, ein Zukunftsbild zu erschaffen, weil es bildlich vorstellbar ist im wahrsten Sinne des Wortes und das macht halt was mit uns. Emotionen und Motivation kommt da daher. Okay, also die Menschen so abzuholen und zwar gemeinsam so abzuholen. Nur bei einer Sache bin ich jetzt trotzdem stecken geblieben und das heißt, das Thema Vision hat für mich ja mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite ist es in der Tat, ein gemeinsames Zukunftsbild zu erschaffen. Aber im inhabergeführten Unternehmen stelle ich auch immer fest, da gibt's so eine Vision, die ist immer da, die von den Werten geprägt, ganz unten drunten schwingt. Das ist wie eine DNA eines Unternehmens und die hat sehr, sehr viel mit der Herkunftsgeschichte des Unternehmers oder der Unternehmerin zu tun. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Ja, und ich finde das gut, wenn das da ist. Und gleichzeitig finde ich so gut, wenn es sozusagen, wenn stark ist, aber ausreichend vage. Und mit ausreichend vage meine ich, im Grunde den Freiraum zu lassen, dass andere auch noch ihren Teil sozusagen einweben können in dieses Zukunftsbild. Weil naturgemäß entwickeln wir einfach den stärksten Antrieb dabei, wenn wir Teil sein können. Und deswegen glaube ich, ist die Frage gar nicht so sehr, wie holen wir Leute ab, sondern wie binden wir sie ein, wie involvieren sie, wie machen wir sie zum Teil dieser Bewegung.
Ja, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, damit es wirklich eine Dynamik geben kann und wir alle miteinander Lust auf Erfolg und Zukunft haben. Ja, das ist ja,
Absolut.
du sprichst ja, du hast ja dieses wunderbare Kompendium hier geschrieben mit 5 Werken und da sprichst du ja auch von Seilschaften. Du sprichst von, wird am langen Seil geführt, wo du ja auf all diese Aspekte nochmal mit eingehst. Wenn ich es jetzt im Überblick richtig gesagt habe und auch von Trampelpfaden, das heißt, da geht es um Innovation und all diese Themen, die du da abdeckst. Jetzt nochmal kurz zurück zu dir. Du sprichst von Nordwand. Ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Erleben von dem drin, was du auch in deiner Bergwelt, was dir in deiner Bergwelt immer wieder begegnet.
Ja, absolut. Und der Grund dafür ist ja eigentlich nur der, dass ich das Gefühl habe, dass ich über Geschichten, überlebte Erfahrungen, manche Aspekte, die in Unternehmen beim Thema Führung, beim Thema Zusammenarbeit, beim Thema Herausforderungen meistern, wichtig sind, einfach mit diesen Berggeschichten wunderbar auf den Punkt bringen lassen.
Okay, also quasi die Verbindung zu sehen, also am langen
Genau,
Seil
genau,
führen,
genau.
das kann man sich sofort vorstellen, wenn es auf dem Berg ist und der andere klebt dir hinten dran, dann geht das halt nicht.
Naja, es geht schon, aber es geht nur auf relativ leichten Routen. Du kannst nur auf
Okay.
leichten Routen, auf diesen sogenannten Normalwegen, kannst du die Leute als Bergführer am kurzen Seil hinter dir führen und wirklich sagen, steig dahin, greif links weiter, greif rechts dorthin, nächsten Schritt machen, mit Instruktionen führen. Das kannst du in einer schwierigen Nordwand, in einer Extremroute, bei einer großen Herausforderung niemals machen. Da geht es darum, eine gemeinsame Idee zu haben, was wollen wir denn erreichen, sich gemeinsam auf Prinzipien der Zusammenarbeit zu verständigen, sich vorzubereiten, totales Vertrauen zu entwickeln und dann eben am langen Seil zu klettern. Und auch wenn du da als Bergführer unterwegs bist mit dem Kunden auf einem 50 Meter langen Seil, dann siehst du ihn vielleicht gar mehr als die Hälfte der Zeit gar nicht. Da muss der Kunde seine eigenen Entscheidungen treffen, selber die richtigen Griffe und Tritte wählen. Er wird da Unterstützung spüren durch das Seil. Er hat durch den Seilverlauf eine Orientierung, in welche Richtung. Aber er muss ständig sozusagen auch selber Entscheidungen treffen. Und genau das braucht man ja auch im Unternehmen heute. Für mich steht die Führung am langen Seil für nichts anderes als für ein Bild von Führung und sagen, eigentlich ist Führung eine Aufgabe in allen Ebenen des Unternehmens. Nicht nur irgendwie im Top-Management, nicht nur im Vorstand und der Eigentümerebene, sondern bis zu den Menschen, die in der Arbeit eigene Entscheidungen treffen müssen, weil sie sozusagen entweder in der Produktion oder direkt mit dem Kunden plötzlich vor Problemen stehen und die in der Lage sein müssen, situativ die richtigen Entscheidungen im Sinne des Gesamtunternehmens zu treffen. Das heißt, es ist ein Schritt Richtung Selbstorganisation. Ja.
Sprichst einen wichtigen Punkt an. Dennoch haben Menschen, also je größer die Organisation wird, so zumindest mein Empfinden, umso mehr sind die Menschen eher auf Sicherheit bedacht und nicht so sehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wie gelingt es dir, diese Menschen abzuholen, sodass die dann auch wirklich Lust kriegen zu sagen, yes, es ist auch mein Unternehmen und ich bin mitverantwortlich, dass es dorthin geht und nicht zu sagen, ja, jetzt treiben sie wieder irgendwie eine Sau durchs Dorf, das vergeht schon wieder und ich mache einfach mein Ding weiter
Ja.
und eigentlich interessiert mich nicht. Also ich meine, leider macht es uns Gallup jedes Jahr erneut vor, dass wir 15% immer verlieren und 70% war 2017 zumindest das neue Dienst nach Vorschrift machen.
Nebenbei bemerkt, ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Studie betrifft. Das ist aber eigentlich auch vollkommen egal. Ich möchte eigentlich zu deiner Frage zurück, quasi. Wie gelingt es mir, die Leute dorthin zu bringen und abzuholen? Es kann mir gar nicht gelingen. Was mir gelingen kann, ist im Grunde beginnen mit der Führung, die Leute in so einen Prozess reinzuführen, wo sie sich selber darauf verständigen, in einer anderen Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und das beginnt natürlich mit der Führung. Und es beginnt damit, uns einfach vor Augen zu führen, dass im Grunde den Menschen in den Organisationen all die Dinge, die höchst menschlich sind, Kreativität, Neugier, Innovation, Dinge ausprobieren, mitdenken, im Grunde ein Stück, und das ist ein bisschen provokant vielleicht, in der Vergangenheit systematisch ausgetrieben wurden. Und das ganze Thema heute mit dem Thema Innovation, Querdenken, agile Methoden reinbringen in Unternehmen, ist im Grunde quasi etwas wieder einzuführen in die Organisation, was der Organisation aus einem Kontroll- und Disziplinierungsantrieb heraus ausgetrieben wurde in der Vergangenheit, weil man dann eigentlich sozusagen nicht den mitdenkenden Mitarbeiter gebraucht hat, sondern nur jemanden, der seine Aufgabe in Ordnung erledigt. Ja? Weil man eigentlich nur Leute gebraucht haben, die brav waren und schön ihre Sachen gemacht haben. Das hat sich in der Vergangenheit vielleicht noch arbeitsteilig nebeneinander irgendwie organisieren und managen lassen, ist aber heute einfach nicht mehr möglich. Die Dinge hängen viel zu sehr zusammen. Im Grunde geht es darum, die Strukturen wieder dorthin zu bringen, dass die Leute in einer Art und Weise zusammenarbeiten würden, wie sie sowieso zusammenarbeiten würden, wenn sie irgendwie sich selber organisieren. Wenn es darum geht, bei einer Katastrophe zusammenzuhelfen, bei einem Hausbau zusammenzuhelfen, da braucht man doch kein Management, da braucht man doch keine irgendwelchen Handbücher oder so. Leute haben doch quasi, wenn sie ein gemeinsames Problem haben, wirklich sind schlau genug, sozusagen, das ordentlich zu machen. Und im Grunde müssen wir vielleicht die Organisationen ein Stück weiter wieder in diese Richtung bringen und von allem überflüssigen Management-Schnickschnack, der eigentlich Leistung und Zusammenarbeit eher behindert als ermöglicht, befreien.
Herrlich. Du sprichst mir sowas von aus dem Herzen. Da danke ich dir recht, weil ich hab wirklich so eine Idee zum Anstifter für eine beseelt und bekloppt Kultur in den Unternehmen zu werden. Und das heißt in der Tat natürlich auch wirklich mit mehr Seele und Spaß und Freude und Kreativität da reinzugehen, aber eben auch bekloppt genug zu sein, sich was zu wagen, mutig zu sein, die nächsten Schritte anzupacken, mal was auszuprobieren. Weil wir wissen alle, die Welt schläft nicht mehr um uns rum. Wir können es uns nicht erlauben, langsam zu sein. Und langsam werden wir, wenn wir zu sehr diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten in den Vordergrund schieben, statt den Kunden und die eigentliche Idee, die unser Unternehmen eigentlich ausmacht.
Ja. Ja, absolut, ja.
Ja, sehr toll. Jetzt haben wir ja viel schon über Unternehmen gesprochen. Was mich jetzt noch interessiert, wie kümmerst du dich denn eigentlich selber um dein Zukunftsbild? Was hast du vielleicht auch für Ritual für dich entwickelt, die dich immer wieder in den Modus deiner Zukunft befördern?
Ja, da habe ich eine Menge Rituale. Also ganz eine Menge jetzt kann ich. Dann ich lege mal los. Ich beginne mal vielleicht mit dem Event, wo wir uns kennengelernt haben. Also jährlich ist für mich der Besuch der NSA-Convention in Amerika, die ich meist dann noch mit dem Besuch von inspirierenden Unternehmen im Silicon Valley oder woanders verbinde. Das ist ein Pflichtprogramm jedes Jahr. Also einfach mit Kollegen zusammenzukommen, die anders an ihr eigenes Business rangehen, das finde ich hochspannend und ich zehre jedes Jahr mindestens 10 bis 11 Monate von diesen Besuchen, von diesen Begegnungen, von dieser Veranstaltung und dann kommt eh schon wieder die neue. Also das ist das ist einmal eine extrem wichtige Sache. Eine zweite Sache, die mir total wichtig ist, nämlich das zu tun, was ich auch meinen Kunden rate, mir regelmäßig, also das heißt mindestens zweimal im Jahr, genügend langes Timeout zu nehmen. Ein Timeout für mich selber zu nehmen, um nachzudenken, keine anderen Sachen an mich ranzulassen und sagen, hey, was will ich denn eigentlich? In welche Richtung wäre es spannend, weiterzugehen? Bin ich auf dem Weg, den ich mir voriges Jahr vorgenommen habe? Wenn nicht, warum nicht? Also nicht im Sinne von Rechtfertigung oder im Sinne von, hey, das geht doch gar nicht, sondern eher, aha, was sind denn da neue Erkenntnisse aufgetaucht? Welche neuen Chancen haben sich denn ergeben? Und wie denke ich denn heute mit dem neuen Erkenntnisstand über das, was ich mir voriges Jahr vorgenommen habe? Und da bin ich also wirklich ständig dran und nehme diese Zeit auch.
Wie viel Zeit nimmst du dir da? Sind das dann mehrere Wochen am Stück oder ist das eher immer so ein paar Tage, alle paar Monate?
Sind ein paar Tage, zweimal im Jahr. Und dazwischen habe ich aber auch immer wieder so Dinge, wo ich sage, das mache ich nur, um mich selber wieder zu inspirieren und neue Impulse für die eigene Entwicklung zu holen, egal ob ich eine Fortbildung besuche, ob ich ein anderes Unternehmen besuche, ob ich jemanden treffe und mich rausnehme, um einfach einen halben Tag oder Tag in einer entspannten No-Work-Atmosphäre einfach inspirierende Gedanken auszutauschen. Und das hilft mir immer extrem, so auch im Sinne von kleinen so Mastermind-Treffen zu agieren, einfach wo man mit Kollegen, die man schätzt, sich gegenseitig als Sparringpartner zur Verfügung steht und sich gegenseitig inspiriert. Also das sind so meine Hauptpunkte und der allerwichtigste Punkt, der für mich, aber das ist, ich hoffe, das klingt nicht zu komisch. Aber der allerwichtigste Punkt ist für mich auch wirklich mit den Ideen, die ich für meine eigene Weiterentwicklung im Kopf habe, bewusst unter die Dusche zu gehen, jeden Tag. Ich bin noch nie aus der Dusche rausgekommen, ohne eine neue Idee zu haben.
Das ist ja mal
Ja,
fantastisch. Kannst du diese
also,
Dusche bitte mal?
der Punkt ist allerdings, Der Punkt ist allerdings, dass dich wirklich etwas beschäftigt.
Okay, ja, also du
Dass dich
gehst
wirklich
quasi
etwas
mit einer
beschäftigt.
Frage rein und kommst vielleicht mit einer Idee
Genau,
wieder
genau.
raus.
Genau,
Das
genau.
ist ja
Und
das ist eine sehr fokussierte Vorgehensweise,
genau,
weil.
ich schreibe aber die Frage jetzt nicht, bevor ich die Duschkabine betrete oder ich stelle sie mir nicht so, sondern eher vielleicht am Vorabend. Am Vorabend einschlafen, so auch noch einmal drüber nachzudenken, was sind denn so eigentlich die wesentlichen strategischen Themen für mich und auch ein Stück so das Gehirn unterbewusst in diese Richtung arbeiten zu lassen, ist, glaube ich, wichtig. Und ich erlebe sehr oft, dass ich dann bei der morgendlichen Dusche da sehr oft Knoten lösen. Und das ist ein ganz wichtiges Ritual für mich.
Ja, also eigentlich auch ein ganz wertvoller Tipp für alle anderen, ob sie jetzt unter die Dusche gehen morgens oder
Genau.
nicht, am Abend einfach ein Thema, das einen beschäftigt und vorwärts bringt. Das ist das,
Ja.
ich glaube, das ist so der Schlüsselsatz da dran.
Genau.
Also, das einen wirklich auch vorwärts bringen könnte für sein Leben, für die Liebe, für das Gelingen von was auch immer. Dies mit dieser Frage, sich dann schlafen zu legen. Und weil dann darf das Unbewusste seinen Teil dazu tun in der Früh, ist vielleicht in irgendeiner Form, ob unter der Dusche oder anders,
Genau.
die Lösung formt sich
Genau.
die Lösung dazu. Ja,
Genau.
großartig, großartig. Sag einmal, Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, wenn man Nordwände bezwingt, dann steht man ja ständig vor Herausforderungen. Wie und auch möglicherweise auch für Rückschlägen. Wie gehst du damit um?
Es ist jetzt irgendwie so gar nichts Großes. Also in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, Kletterer zu werden, weißt du, es geht im Grunde um einen Sport, wo es darum geht, sich selber in Schwierigkeiten zu bringen und das sich daraus befreien, als lustvoll zu empfinden. Ja, das entwickelt nur dieses Mindset lässt dich sozusagen immer wieder klettern gehen. Und dann heißt es im Grunde, vor allem, wenn du einsteigst in so eine Wand, steigst du in eine andere Dimension ein. Du bist vorher quasi in der Horizontalen unterwegs und auf einmal gehst du in die Vertikale bis Überhängende. Da ändert sich alles und das heißt, du musst zu 100, mindestens 100% wach sein. Sicherheit, ist, absolute Wachsamkeit. Und es geht auch darum, sich immer wieder daran zu gewöhnen, es ist unsicher. Und wenn du dich unsicher fühlst, ist das kein schlechtes Zeichen, sondern es ist nur das Zeichen, du bist in Kontakt mit der Realität. Also wenn du dich sicher fühlst in dem Moment, da wird es möglicherweise ein bisschen gefährlich. Vor dem habe ich eigentlich auch bezogen auf meine Profi-Bergführer-Tätigkeit, die ich wirklich, muss ich auf Holz klopfen, über 12 Jahre mit über 2500 Touren, extremen Touren, unfallfrei hinter mich gebracht habe. Vor dem habe ich am meisten Angst gehabt, dass ich irgendwann in den Status komme, wo ich Opfer meiner Erfahrung werde, wo ich Opfer meiner zu großen Sicherheit werde, weil man irgendwie eines nicht verlieren darf, das ist diese Wachsamkeit. Das ist eine total wesentliche Sache. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist ja dieses Thema Rückschläge. Da möchte ich so einen Gedanken loswerden, der mir total wichtig ist, weil wir zum Thema Rückschläge so viel schon gehört haben die letzten Jahre unter dem Schlagwort Resilienz sozusagen. Es geht darum, sich von Rückschlägen sozusagen elastisch wieder zurück in den Zustand der ursprünglichen Leistungsfähigkeit wieder zu bringen. Meine Überzeugung ist, wenn man so mit Rückschlägen in einem so verstandenen oder in diesem Verständnis von Resilienz so mit Rückschlägen umgehen, dann verschwenden wir die Rückschläge. Verschwende niemals Rückschläge. Rückschläge haben das Potenzial, dass du daraus stärker hervorgehen kannst, als du vorher reingegangen bist. Ja?
Wir lernen immer an den Kanten, sage ich dazu gerne. Ne?
Genau,
Wir lernen
genau.
immer an den
Und du
Kanten, das ist das eine, ja.
kannst jeden Setback, jeden Rückschlag, kannst du mit der Wucht, mit der er dich zu Boden gebracht hat, so jetzt im übertragenen bildlichen Sinne, kannst du diese Energie nutzen, um zu sagen, und das verwende ich jetzt in die Weiterentwicklung. Und ich gehe in meiner Entwicklung jetzt den Schritt weiter, dass genau das, was mir jetzt gerade passiert ist, nie wieder passiert. Also das war für mich auch egal, ob Rückschläge beim Bergsteigen oder Rückschläge beruflicher Natur, immer wieder so Ausgangspunkte, wo ich gesagt habe, jetzt erst recht. Ja, jetzt also quasi nicht muss ich schauen, dass ich mich wieder erhole, damit ich wieder gleich gut bin wie vorher. Hey, viel besser als vorher, damit genau das überhaupt nie mehr vorkommen kann.
Okay, also erfolgreich scheitern, indem man die Learnings, die in einem Rückschlag stecken,
Genau.
wirklich auch verwendet und sie mitnimmt.
Ja, und nicht nur die Learnings, sondern auch diese emotionale Energie, die dich zuerst schlecht fühlen lässt, die dich zuerst nach unten drückt, diese Enttäuschung, dieser Frust, dieser Schmerz, dieser möglicherweise Schamgefühl, was auch immer, umzudrehen und sagen, ich verwende genau diese Stärke der Energie, nicht um mich unten zu halten, sondern um irgendwie der Treibstoff zu sein für meine Entwicklung über das Ausgangsmaß hinaus.
Gibt es da eine Möglichkeit, wie man das am schnellsten drehen kann für sich? Weil wir kennen das alle, dass man dann schon auch stecken oder hängen bleibt in dieser Situation und sich vielleicht auch selbst bedauert oder so. Und du sagst dir jetzt, nimm
Genau.
diesen Frust und diese Scham und dreh
Genau.
es um. Wie mache ich das?
Ja, leg dich hin und stell es einfach vor. Nimm dir
Okay.
Zeit, denk drüber nach, spür rein, was ist denn quasi, was ist denn das, was dich jetzt so nach unten drückt. Spür diese ganze Härte, Schwere, das ganze Gewicht dieses Rückschlags und sag, hey, wenn ich mir das jetzt vorstelle, genau diese Energie, die mich runterdrückt, mich raufdrücken zu lassen, welches Projekt müsste ich denn heute starten?
Sehr cool.
Ja,
Ja,
welches Projekt
das.
müsste ich denn heute starten? Ich habe auch als Vortragsredner so eine Situation erlebt und habe für mich gesagt, hey, ich starte jetzt das Projekt Stinkefinger für mich. Das passiert mir nie mehr. Ja? Und ich werde es zeigen, dass mir das nicht mehr passiert.
Okay. Lass mal's mal so stehen. Aber jetzt sind wir gerade schon auf einen Punkt gesprungen, nämlich du bist auch Vortragsredner. Was hat dich denn bewogen mit diesem Thema? Ich meine, du warst ja wahrscheinlich vorher auch schon ausgelastet mit dem 3U-Leaders und als Organisationsentwickler unterwegs zu sein und als Extrembergsteiger. Was hat dich auf die Bühne gebracht? Was für ein Sog war das?
Es war so die Erfahrung, eigentlich in kleineren Workshop-Gruppen dass die Leute unheimlich an meinen Lippen gehangen sind, wenn es darum gegangen ist, von Erfahrungen aus dem Berg zu berichten und was das für das Thema Business oder für das Thema Herausforderung bedeuten könnte. Und dann habe ich im Grunde versucht, das Ganze zu systematisieren und habe diese Erfahrungen in meinem Buch, das Nordwand-Prinzip, da zusammengebracht und aus dem hat sich dann haben sich Vortragsanfragen ganz organisch entwickelt. Und dann erlebst du schrittweise immer wieder Situationen, wo du das Gefühl hast, boah, da fließt so richtig Energie zwischen dir und dem Publikum hin und her und das ist ein höchst beglückender Zustand. Und wenn sozusagen danach Menschen auf dich zukommen und in ein Gespräch einsteigen, Feedback geben, sich bedanken oder das Dankes-E-Mail kommt oder manchmal, wenn du irgendwie halbes Jahr nach dem Vortrag mitbekommst, hoppla, du hast dafür einen Menschen total was ausgelöst und der hat irgendwie in seinem Bereich total was verändert, oh, das ist höchst beglückend für mich. Das finde ich, das finde, das finde ich, das finde ich sensationell und das ist großartige Tätigkeit.
Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Es geht mir auch so, dass das berührt und mir wirklich auch das Herz, wenn wir Menschen berühren können mit unserer Botschaft.
Genau.
Du hast vorher was von Wachbleiben erzählt und jetzt sage ich mal so für mich, also meine größte Angst ist manchmal, wenn ich richtig gut perform auf der Bühne, dass ich das nächste Mal immer so gut hinkriege. Denke mal, hoffentlich kannst du es beim nächsten Mal wieder so gut. Aber ich glaube, diese Wachheit, also dieses hungrig bleiben, dieses neugierig bleiben auf sein Publikum, ist einer der Punkte. Du bist jetzt auch ganz, ganz viel auf der Bühne. Kennst du dieses Gefühl? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Darf nochmal einen Ausflug in die Bergwelt machen.
Ja.
Wenn du Bergführer bist, passionierter Bergsteiger bist, dann wirst du irgendwann im Winter auf das Thema Skitouren gehen kommen. Und wenn du Skitourengeher bist, dann wirst du auch bestimmte Skitourenberge sehr, sehr oft besteigen. Manchmal auch in einem Winter 10-mal oder öfter. Es ist höchst gefährlich, immer wieder gleich mit der gleichen Einstellung hinzugehen. Es könnte ganz leicht sein, dass du da irgendwann mal was Gefährliches übersiehst und in einer Lawine landest. Also das Allerwichtigste dabei ist eigentlich sagen, es ist immer anders. Es ist immer ein hochkomplexer Einzelfall. Und genauso gehe ich auch auf die Bühne heute. Ich frage mich immer sozusagen, ist das Thema, ist zwar ich schon wieder dasselbe. Letzte Woche hatte ich vier Vorträge, alle zum selben Thema. Aber das Publikum und deren Situation, um die geht es doch. Und das ist immer etwas anderes. Also ich beschäftige mich immer ganz intensiv mit meinem Publikum. Was weiß ich über mein Publikum? Was habe ich gehört? Warum haben die mich eingeladen? Warum bin ich eigentlich da? Womit kämpfen die? Und indem ich mich darauf fokussiere, weiß ich sozusagen, dass auch wenn ich den vierten Vortrag in dieser Woche unter dem Thema das Nordwand-Prinzip halte, dass es trotzdem wieder ein totaler Einzelfall ist. Ja,
Also,
also
es hat wirklich wieder mit dieser Wachheit zu tun und mit diesem frisch auf sein Publikum und alles
genau.
einstellen. Ja,
Genau.
absolut, kann ich zustimmen. Ja, wir kommen jetzt schon langsam Richtung Ende, lieber Rainer. Was mich jetzt noch interessiert ist, was glaubst du, welche Bausteine die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen bestimmen werden?
Also, wenn ich darüber nachdenke, dann sind so aus meiner Sicht drei große Blöcke, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich entscheidend sein werden. Zum einen ist das ganz konsequent in der Führung auf Leadership-Teams zu setzen, also Führungsteams in der Organisation zu entwickeln. Führung ist viel zu komplex, um sie einem Einzelnen zu überlassen. Also dieses Arbeiten in Führungsteams ist Baustein Nummer eins. Zweiter Baustein wäre für mich, dass Unternehmen so eine duale Struktur oder duales Leistungssystem entwickeln müssten. Hochgestochen wird das auch unter dem Namen Ambidextrie diskutiert. Ja, es geht um Beidhändigkeit, im übertragenen Sinn des Wortes. Zum einen den aktuellen Leistungsprozess, gut auf die Reihe zu bekommen und verlässlich abzuliefern, und zum anderen ständig innovativ, aber auch zu sein. Und ich glaube, diese duale Struktur ist auf der einen Seite zu sagen, wir haben ein echtes Hochverlässlichkeitssystem. Hochverlässlichkeit ist im Sinne von, wir können mit Überraschungen umgehen, egal was kommt, wir liefern Leistung ab, und das in einer Organisation, die nicht durch Vorschriften, Regularien und Compliance geleitet ist, sondern durch Könner. Also Hochverlässlichkeit durch Könner auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Experimentierfähigkeit, weil das ist, glaube ich, die Schlüsselfähigkeit, die zu Innovationen führen wird. Also duales System, Hochverlässlichkeit und Experimentierfähigkeit wäre für mich Baustein Nummer 2. Und Baustein Nummer 3 haben wir schon besprochen, das wäre für mich tatsächlich diese Führung am langen Seil, das Umstellen der Organisation auf intelligente Selbstorganisation.
Danke. Wenn wir jetzt noch ein bisschen größer denken und jetzt nicht nur an Unternehmen, die zukunftsfähig sind, sondern wir brauchen es ja auch als Gesellschaft. So, wir leben in einer ziemlich wilden Welt, wie ich sie momentan empfinde, die sehr volatil ist, wo nichts mehr so ist, wie es ist. Was wird denn da in Zukunft grundsätzlich wichtig für uns als Menschen aus deiner Sicht?
Es ist eine philosophische Frage, aber ich glaube,
Ja.
ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. Also wirklich Gemeinschaft, gepflegt im wahrsten Sinn des Wortes, das nicht sich abschotten von anderen, das im Grunde die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft auch zu begreifen als den Ressourcenpool für notwendige Innovationen. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das ist das eine, das Thema Klima. Das ist das andere, die Flüchtlingsthematik. Es ist das Thema Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen. Es ist auf der anderen Seite die Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitswelt verbunden mit den demografischen Herausforderungen. Also ich glaube, wir haben ganz viele Herausforderungen, die man auf der anderen Seite wahrscheinlich sehr, sehr gut auf die Reihe bringen können, aber nur, wenn wir auch wirklich als Gemeinschaft agieren. Und ich glaube, da ist unter Anführungszeichen Liebe eine ganz wesentliche Qualität.
Ja, also be gelingende Beziehungen, die auch Richtung Kommunikation, Austausch, Gemeinschaft gehen. Ja, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Hast du jetzt noch so, sag mal, so drei Zukunftstipps für meine Hörer? Die sind ja nicht alle unternehmerisch geprägt, sondern aus Unterschieden, vielleicht auch mal aus der Speakerbranche, so wie wir zwei
Ja,
eben auch.
ja.
Hast du noch so drei persönliche Mitgiften, die du uns an die Hand geben kannst, oder sagst, Leute, wenn ihr zukunftsfähig sein wollt als Mensch, als Einzelperson, dann wäre es schon klug, das und das in der Tasche
Genau.
zu haben.
Also ich würde drei Schlüsselfähigkeiten trainieren und immer weiterentwickeln. Das eine ist das Eliminieren. Also
Eliminieren,
Sie
also
eliminieren,
weglassen.
ja, eliminieren, weglassen. Also nicht nur zu sagen, hey, was mache ich denn schon wieder neu und was muss ich noch lernen, sondern was höre ich auch auf? Was packe ich aus meinem Rucksack? Was schleppe ich mit mir rum? Es können manchmal auch emotionale, seelische Dinge sein. Also wirklich so Sachen hinter sich lassen. Dinge abschließen, Dinge nicht mehr tun. Wir beginnen so viele Sachen neu und packen sehr selten etwas aus unserem Rucksack. Also das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Schlüsselfähigkeit. Zweite Schlüsselfähigkeit, agieren unter Bedingungen von Ungewissheit. Tatsächlich sich Dinge trauen, auch wenn noch nicht alles klar ist, genauso wie früher auch beschrieben, ohne alles auf eine Karte zu setzen, schrittweise im handelnden Erkunden im Grunde sozusagen die Zukunft zu gestalten. Wäre so Punkt Nummer 2, so kleine Experimente für sich machen, ein Gefühl für das eigene Zukunftsbild, die Vision oder die Richtung zu haben und auf diese zuzugehen. Und die dritte Schlüsselfähigkeit ist für mich dann das Transformieren, also eliminieren, agieren, transformieren. Im Grunde geht es dabei, sich selber immer ein Stück weiterzuentwickeln, neu zu erfinden, auf eine neue Stufe zu heben. Und ich würde jeden Menschen, egal ob im Unternehmen oder auf selbstständiger Basis, wirklich raten, das Thema Digitalisierung auch für sich schrittweise anzupacken. Und zum Beispiel, das habe ich mir jetzt vorgenommen für die nächste Zeit, zum Beispiel einfach die Segnungen der künstlichen Intelligenz dazu zu nutzen, wie kann ich meine eigene Produktivität damit erhöhen.
Ja.
Einfach so in diese Richtung ein paar Schritte für sich selber zu machen. Und dann braucht, glaube ich, niemandem Angst und Bange zu sein. Wir haben so viel Qualitäten in uns, so viel Kreativität in uns. Bei vielen Menschen liegt es ein bisschen verschüttet. Es geht darum, das Ganze wieder freizulegen, zu befreien. Und dann ist man, glaube ich, ganz gut gewappnet für die Zukunft, egal welche Herausforderungen sie bringen mag.
Ich bin sicher, gerade da, wo wir zu Hause sind, wo wir leben dürfen,
genau.
Da haben wir alle Chancen. Da geht es nicht mehr so sehr ums Können, da geht es in der Hauptsache ums Wollen.
Genau.
Du hast gesagt, um dich besser kennenzulernen, dürfen wir auch noch ein Buch von dir verlosen. Wachst es gerade noch mal in die Kamera?
Genau.
Natürlich
gerne.
Genau, das Nordwand-Prinzip, da begleitet uns der Rainer dann noch ein Stück weit. Also das können Sie gewinnen, meine Damen und Herren, wenn Sie uns jetzt lauschen. Ich schreibe das dann auch nochmal in die Shownotes. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und diese hochinteressante Stunde, die wir jetzt fast miteinander verbracht haben. Und ich hätte noch 1000 Fragen. Also ein sehr spannendes Thema, auch dieser Vergleich Bergmanagement, da nochmal ein bisschen einzutauchen. Sie können auf Rainers Website auch noch ein bisschen was dazu finden. Da hat er noch einen Blog und etc. würde ich fast sagen. Du hast da noch einiges da stehen, was spannend ist. Und wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, uns jetzt zu lauschen, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast bewerten auf iTunes. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und dir, liebe Rainer, herzlichen Dank für deine Zeit.
Herzlichen Dank, liebe Silvia. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.